Sehr verehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Dekan, lieber Herr Hagen, lieber Helmut Geisner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, und ich hätte sehr gern gesagt, lieber Lothar Berger, der eigentlich heute kommen wollte und leider gesundheitlich nun doch nicht kommen kann, meine liebe Tochter, mein lieber Mann. Bedanken möchte ich mich bei denen und bei allen voran natürlich bei unserem Dekan und bei Helmut Geisner, aber auch schon jetzt bei meiner Mitarbeiterin für diese Wertschätzung, die ich eben erfahren habe für meine Person, für meine Arbeit hier an dieser Philipps-Universität und aber auch für mein Tun in meinem geliebten Fach Sprechwissenschaft. Danken möchte ich den Musikern, die diesen schönen Rahmen geben und uns genießen lassen. Aber ich möchte gnadenlos die heutige Situation auch ausnutzen und einmal all denen danken, den helfenden, unterstützenden Händen und Köpfen, deren Hilfe ich über die vielen Jahre in Anspruch genommen habe. Ich möchte den Damen aus unserem Sekretariat danken, Frau Laukel und Frau Emmerich, den Damen des Dekanats auf allen Ebenen, das sind ja so ganz verschiedene Ebenen, die kann ich gar nicht alle aufzählen, den Damen unseres Prüfungsamtes, die diese Geheimnisse, die so eine akademische Prüfung mit sich bringt an Formalia, deutlich besser beherrschen, als ich das tue. Ich möchte Frau Dr. Kaiser und ihrem Team von der Germanistischen Bibliothek für ihre Unterstützung danken. Und dann noch zweien, ohne die meine Arbeit hier überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Das eine ist Herr Nemitz, den ich immer so salopp und unvornehm als Computermenschen bezeichne, der meine Hilferufe immer sehr schnell erhört hat und sehr viele Dinge gerettet hat. Und Herrn Wack und seinem Mitarbeiter Herrn Jesberg, die mit ihrer Medienkompetenz als Situationen gerettet haben, die kann ich gar nicht beschreiben. Die letzte, die gerettet wurde, war heute Morgen. Eine Referentin hat abgesagt und fühlte sich gesundheitlich aber immerhin schon so weit wieder fit, dass sie uns über Skype ihren Vortrag in unseren Hörsaal geleitet hat. Das hätte ich alleine nicht bewältigt. Vielen, vielen, vielen Dank für diese mediale Unterstützung. Danken möchte ich jetzt natürlich für diese Überraschung, von der ich noch nichts gehört hatte, sonst wäre es ja keine Überraschung. Da bedanke ich mich jetzt mal pauschal bei all diesen Fraueninstitutionen, die dazu beigetragen haben. Und ich finde das total schön. Ich bin am 17. Februar auch wirklich da. Ich habe viel Zuspruch erfahren. Ich habe viel Geduld mit all meinen Unzulänglichkeiten erfahren und viel Gelassenheit gegenüber meiner mitunter chaotischen Arbeitsweise erlebt. Natürlich habe ich auch viel Kritisches erfahren und Grenzen gesetzt bekommen, aber die Grenzen haben meine Lust am Suchen nach Aus- und Umwegen eher erhöht. Das hat trotzdem nicht immer geholfen. Ich bin oft auch mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen, aber am Ende habe ich alles überlebt. Wirklich resigniert hat mich in der Tat eigentlich nur das ständig sich vergrößernde Maß an Bürokratie und an Papierbergen, die zu bewältigen waren und deren Sinn sich mir oftmals nicht erschlossen hat. Dank sagen möchte ich heute und hier auch meinem Mann und meinen Kindern. Es war für mich über viele Jahre nicht leicht oder vielleicht sogar sehr schwierig, die Dinge, Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen von Beruf und Familie, wie man so schön sagt, unter einen Hut zu bekommen. Aber alle Tal- und Bergfahrten, ich drehe das mit Absicht um, weil es ging oft ins Tal, aber es ging immer wieder hoch auf den Berg. Alle Tal- und Bergfahrten haben wir gemeinsam bestanden. Und dafür danke ich euch ganz besonders. Bedanken möchte ich mich bei allen Generationen von Studierenden, die mich zum Reflektieren meines Tuns an dieser Universität gezwungen haben und denen ich mein Wissen, aber auch meine Sicht der Welt weitergeben durfte. Und das war für mich eine tolle Zeit. Danken möchte ich aber auch den Studierenden, die irgendwie, und jetzt kommt nämlich noch ein Teil Überraschung, die irgendwie hinter meinem Rücken, und Frau Könitz sagt, sie weiß nicht, was ich heute hier mache, aber ich weiß auch nicht, was sie gemacht hat, die irgendwie hinter meinem Rücken etwas vorbereitet haben. Und das ist für mich wirklich ein kleines Wunder. Sie haben in der Prüfungs- und klausurträchtigen Zeit sehr, sehr viel Freizeit investiert. Das habe ich nur so am Kraspeln und am wir brauchen mal den Hörsaal und können wir mal Ihren Schlüssel kriegen und an solchen Dingen bemerkt. Und auf Ihrem Programm steht am Ende Stimmperformance. Das ist die Überraschung. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und egal, was uns erwartet, die Tatsache, dass Sie Ihretwegen und meinetwegen das vorbereitet haben, Ihre freie Zeit ohne Druck, ohne Noten, ohne ECTS-Punkte, ohne irgendwelchen Benefit, wie man so schön sagt, dafür eingesetzt haben, hier Ihnen und mir eine Freude zu machen. Das finde ich so toll, da möchte ich mich im Vorfeld schon dafür bedanken. Und schließlich möchte ich meiner Mitarbeiterin Friederike Könitz danken, die Moderatorin des heutigen Abends, ohne die ich dieses letzte Semester, was ausgerechnet an universitären Selbstverantwortungsaufgaben besonders intensiv war, glaube ich, nicht schadlos überstanden hätte. Sie hat auch die Organisation des heutigen Abends maßgeblich in ihre Hände genommen. Und natürlich nicht zuletzt danke ich allen Lehrbeauftragten, die an meiner Seite das Wissenschaftsgebiet Sprechwissenschaft an dieser Universität mitgeprägt haben. Frau Dr. Soni möchte ich danken, dass sie mit ihrer ruhigen Gelassenheit mir immer zur Seite gestanden hat. Und Professor Dr. Lothar Berger, der also leider nicht hier sein kann, mein Vorgänger, hat mich mit einer Herzlichkeit und mit einer kollegialen Offenheit an dieser Universität begrüßt. Die ist sehr verwunderlich und sehr ungewöhnlich gewesen. Herzlichen Dank Ihnen allen. Meine Damen und Herren, nun komme ich endlich zur eigentlichen Sache, zur Textsorte Abschiedsvorlesung. Die Textsorte Abschiedsvorlesung ist in ihrer funktionalen Ausgestaltung, wie mir scheinen will, ziemlich amorph und wenig definiert. Sicher ist eigentlich nur, nach dem Ereignis soll man gehen. Abschiedsvorlesungen sollen kurz, locker und unterhaltsam sein. Aha. Das war eine unmissverständliche Erwartungshaltung oder, wie man heute moderner sagt, eine klare Ansage. Diese klare Ansage hat natürlich mein ganzes Konzept, was ich schon im Kopf bewegt hatte, über den Haufen geworfen. Wie stellt man ein wissenschaftliches Fach, was einem auch noch am Herzen liegt, kurz, locker und unterhaltsam vor? Oder anders formuliert, wie verabschiedet man sich kurz, locker und unterhaltsam? In meiner Kindheit gab es etwas, von dem ich gar nicht weiß, ob es das heute auch noch gibt. In meiner Kindheit habe ich von meinen Eltern gelernt, wenn Gäste im Hause waren und ich nur eine kurze Zeit dabei sein durfte, verabschiede dich bitte französisch. Da war mitnichten gemeint, dass ich mich auf in französischer Sprache verabschieden sollte. Das hätte ich auch nicht gekonnt, denn ich kann es nicht, bis heute nicht. Sondern es hieß, man habe unauffällig, still und unbemerkt zu verschwinden. Also wie Sie bemerken, ich hatte nicht vor, mich hier auf Französisch zu verabschieden. Aber nochmals, wie verabschiedet man sich kurz, locker und unterhaltsam? Ich erinnerte mich in der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung an die einführenden Worte des damaligen Dekans, Professor Richard Wiese, zu meiner Antrittsvorlesung. Und einiges haben Sie heute davon schon gehört. Er sagte nämlich, das Auffälligste an meiner wissenschaftlichen Biografie sei, dass ich alles doppelt gemacht habe. Ich habe promoviert in der ehemaligen DDR und mich dann einem Wiederanerkennungsverfahren der Promotion in der alten Bundesrepublik unterziehen müssen, dürfen, wie man es sehen will. Ich habe eine erste Habilitation in Halle begonnen. Sie wurde mir abgebrochen wegen des Ausreisebegehrens, das haben Sie heute schon gehört, und habe eine zweite, neue Habilitation angefangen, also nicht die alte fortgeführt hier. Ich habe dann ein Habil-Kolloquium in Jena überstanden und weil es positiv überstanden war, habe ich eine Antrittsvorlesung an Jena Universität gehalten. Aus formalen Gründen musste ich an eine andere Universität gehen und das ging hier nicht in Marburg. Aber verbunden fühlte ich mich dieser hiesigen, meiner Universität. Also stellte ich als nächstes einen Antrag auf Umhabilitation. Es gab nochmal ein kleines Verfahren, zum Glück aber nicht nochmal ein Kolloquium, aber hier gab es nochmal eine Antrittsvorlesung. Also gut, diese Wiederholungsreihung soll mit dem heutigen Abend unterbrochen werden. Ich bediene mich eines kommissiven Sprechaktes, eines Sprechaktes, mit dem man sich auf eine Handlung selbst festlegt, zum Beispiel indem man ein Versprechen abgibt. Ich verspreche hiermit, es wird nur eine Abschiedsvorlesung geben. Das wäre nun geklärt, aber dieser kleine Gedankenbogen bringt mich eigentlich der Frage nicht näher, wie ich mein Fachgebiet kurz, locker und unterhaltsam darstellen soll. Also versuche ich es doch einmal mit einer Annäherung an das eigentliche Thema des Abends, nämlich das Thema Stimmarten. Wir haben heute über den Tag ein wissenschaftliches Kolloquium schon erlebt und haben viele verschiedene Facetten dieses Themas fachspezifisch erörtert. Aber was hat Sie denn nun eigentlich hierher geführt? Welche Erwartungen hatten Sie, als Sie auf der Einladung oder auf dem Poster gelesen haben, Stimmarten? Vielleicht wollten Sie so etwas Schönes hören, wie den herrlichen Mezzosopran der Sängerin Cecilia Bartoli. Aber vielleicht mögen Sie Frauen Mezzosopran-Stimmen gar nicht so und waren eher gekommen, um eine Altstimme zu hören. Vielleicht so etwas, so eine Stimme wie die Altstimme von Toni Braxton. Wer das nicht hören wollte, ist vielleicht gekommen, um von mir zu hören, was die Gruppe Wiseguys mit ihren verschiedenen Stimmarten aus dem Song der Beatles When I'm 64 gemacht haben. Nein, über diese Stimmarten kann ich ja nicht mit Ihnen sprechen, denn ich bin ja schon 65. Ich möchte eigentlich der Frage nachgehen, welche Stimmen notwendig sind, welche Stimmarten man benötigt, um freie, öffentliche Rede möglich zu machen. Ja, und mit diesem Trick bringe ich natürlich nun mein Fachgebiet doch wieder ins Spiel. Stimme, Rede, Stimmeinsatz, Stimmgebrauch, alles sind Mittel, um dem ureigensten Ziel von Kommunikation zu dienen, der Verständigung. Oder aus wissenschaftlichem, sprechwissenschaftlichem Fokus formuliert, miteinander Sinn zu konstituieren. Im Austausch, in der gemeinsamen Entwicklung von Gedanken, Neues, Kreatives oder Durchdachtes formulieren, Standpunkte klären, Argumentationsketten entwickeln, Pro und Contra abwägen, um dem gemeinsamen Ziel näher zu kommen. Und so könnte die Frage nach den Stimmarten eine Frage danach sein, welche Stimmen hörbar sein müssen, damit gleichberechtigt miteinander kommuniziert werden kann. Oder anders formuliert, welche Stimmarten braucht es, um Rederecht und Redefreiheit wahrnehmen zu können? Mir erscheinen 6 Stimmarten zentral. Beginnen möchte ich mit der Stimme der Demokratie. Im antiken Athen fanden Abstimmungen mit Hilfe von Stimmsteinen statt. Diese Stimmsteine wurden in ein hölzernes oder ehernes Gefäß geworfen. Und der wahrnehmbare Klang des auftreffenden Steines könnte als Symbol demokratischer Teilhabe an Entscheidungsfindungen gewählt werden. Die ausgesuchten Stimmberechtigten mussten älter als 30 Jahre sein und im Besitz der Bürgerrechte. Jährlich wurden die Stimmberechtigten neu ausgewählt und damit wurden Rederecht und Redefreiheit garantiert. Man nennt es die Wiege unserer heutigen modernen Demokratien. Ganz nebenbei bemerkt sei vielleicht, dass bereits damals diese Personen mit einem Obolus entschädigt wurden, wenn sie von ihrem Stimmrecht tatsächlich Gebrauch machten. Naja, die Griechen. Der kleine Makel aus meiner Sicht jedoch ein erheblicher, dass Frauen kein Stimmrecht hatten, ließ mich noch nach anderen Quellen der Demokratie suchen, als Garant für Redeteilhabe und Redefreiheit für alle. So lassen Sie mich in Gedanken 2500 Jahre nicht zurück, noch vorwärts gehen, bis wir 1776 zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gelangen, welche die Grundlage unserer heutigen Menschenrechtskonventionen darstellt. In der Präambel formulierten Jefferson und Franklin Folgendes. Ich zitiere, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und Bestreben nach Glückseligkeit, dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten. Das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gründet und deren Macht und Gewalt solcher Gestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünket. Hören wir die Stimme der Demokratie in Originalsprache. Mit anderen Worten, nur auf der Basis der Gleichheit der Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität oder Religionszugehörigkeit, kann die Voraussetzung entstehen, die ein sprechwissenschaftliches Grundverständnis von Kommunikation darstellt, ein angstfreies Miteinander. Das mag ein bisschen idealistisch klingen, es mag auch ein bisschen träumerisch klingen, wenn wir uns in der Welt umschauen, aber Ziel muss es bleiben. Die Stimme der Demokratie darf nicht unhörbar werden. Sie haben heute die Stationen aus meiner Biografie gehört, beziehungsweise den meisten unter Ihnen und euch sind sie wohl bekannt. Ich könnte mit dem Geburtsort Leipzig, hier und heute in Marburg, nicht stehen und reden, hätte es diese demokratische Stimme nicht gegeben. Komme ich nun zur zweiten Stimmart, der Stimme der Politik. Miteinander in freier Selbstbestimmtheit Sinn zu konstituieren, benötigt nicht nur demokratische Verhältnisse, es bedarf auch politischer Rahmenbedingungen. Und so wollte ich mich eigentlich mit der Stimme der Politik beschäftigen und habe bemerkt, ich bin diesem Thema nicht gewachsen. Dieses Stimmengewirr, was ich mir darbot, ermutigte mich nicht, mich damit zu beschäftigen. Hören Sie einfach selbst. Mit diesen Stimmarten der Politik beschäftige ich mich also lieber nicht, sondern ich wende mich drittens einer anderen, aus meiner Sicht sehr wichtigen Stimmart zu, die für Rederecht, Redefreiheit und Miteinander Sinn konstituieren wichtig ist, der Stimmart der Frauen. Am Anfang meiner Rede hatte ich gesagt, Demokratie in der griechischen Antike hieß, die Frauen hatten kein Stimmrecht. Und das reicht, wir müssen nur mal über den Tellerrand von Deutschland hinausschauen, bis weit in unsere Zeit hinein. Sie wissen es mindestens so gut wie ich. Ohne die Eroberung dieses Rechtes aber könnte ich als Frau hier nicht stehen und reden. Und es wäre der Passus aus der Unabhängigkeitserklärung nicht erfüllt, dass alle Menschen gleich sind. Zeitlich auf der Suche nach dem Beginn der Stimmart der Frauen, nach ihrem öffentlichen Ruf nach gleichberechtigter Teilhabe, fallen Ihnen nun sicher die verschiedensten Beispiele und Namen ein. In Deutschland könnte man als Meilenstein des Beginns zum Beispiel Namen wie Clara Zetkin oder Käthe Kollwitz nennen. Wir könnten aber auch an Virginia Woolf denken, die 1929 in ihrem berühmten Essay »Ein Zimmer für sich allein« schrieb, »Ein Zimmer für sich allein für kreatives Denken und kreatives Arbeiten«. Ich möchte jedoch noch ein Stück zurückgehen zu Annette von Droste-Hülshoff, die mit ihrem 1844 geschriebenen Gedicht Am Turme der Sehnsucht nach individueller Unabhängigkeit und Freiheit als Frau frühen Ausdruck verlieh. Ihre Vorstellungen von der Lösung des Problems sind sicher nicht unsere Vorstellungen, aber ihr wildes, unabdingbares Drängen und Rufen, das in diesem Text Ausdruck findet, hat mich sehr beeindruckt. Am Turme. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich einer Mänade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Fant, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten sehe ich am Strand, so frisch wie spielende Docken, die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. O springen möchte ich hinein alsbald recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben sehe ich den Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte, sie auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Watte. O sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten. Wär ich ein Mann, doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Meine Damen und Herren, was wären wir ohne die Stimme der Gefühle? Was wäre das Miteinander kommunizieren ohne Emotionen, ohne Gefühle, ohne Zuneigung, ohne Empathie, ohne Zorn und Aufregung, ohne Engagiertheit, ohne Erlebnisse, die uns glücklich machen, ohne kleine Vergnügungen und ohne Freundlichsein? Hören wir viertens auf die Stimme der Gefühle, wie sie Bertolt Brecht 1954 beschrieben hat. Vergnügungen. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Das wiedergefundene alte Buch. Begeisterte Gesichter. Schnee. Wechsel der Jahreszeiten. Die Zeitung. Der Hund. Die Dialektik. Duschen. Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen, reisen, singen, freundlich sein. Wir haben die Stimme der Demokratie, die Stimmen der Politik, die Stimme der Frauen und die Stimme der Emotionen gehört. Um dem Ziel näher zu kommen, es sei noch einmal wiederholt, in freiem Rederecht miteinander Sinn zu konstituieren, scheinen mir noch zwei Stimmen zu fehlen. Die Stimme der Weisheit und die Stimme des Individuums, also die innere Stimme des Ichs, des Selbst. Was nutzen uns demokratische Verhältnisse, Rederecht, Redefreiheit für alle, auch für Frauen? Was nutzen politische Rahmenbedingungen, die Redefreiheit erlauben, wenn die Stimme der Weisheit, der Verständigungswille einerseits und der Mut des Einzelnen andererseits sie nicht nutzt und schützt? Es gäbe viele Philosophen, Theologen, Wissenschaftler aus manchem Jahrhundert zu benennen, die der fünften Stimme der Ausdruck der Weisheit Ausdruck verliehen. Aber ich möchte noch einmal einen Dichter zu Wort kommen lassen. Hören Sie die Stimme von Hermann Hesse selbst mit einem Ausschnitt aus seinem bekannten Gedicht Stufen. Ehe ich zur letzten und sechsten Stimmart komme, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, sei noch ein Stolperstein eingeführt, der uns so manche Pläne, manche Vorhaben, manche kühnen Wege und Ideen zunichte macht, manche Kreativität erschwert. Es schiebt sich sozusagen als Keil zwischen dieser hehren Stimmarten, die wir bisher gehört haben. Es ist wie die 13. Fee im Märchen, nämlich die Böse. Es wirkt wie ein retardierendes Moment, die ungeliebte Stimme der Bürokratie. Gertrude Stein. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen, Fragebogen. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten in doppelter Ausfertigung. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Frage, Fragebogen und Antworten in doppelter Ausfertigung. Wenn Fragen. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten in doppelter Ausfertigung, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten. Wenn aber der Dienstweg eingehalten wird, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten in doppelter Ausfertigung, wenn Fragen, Fragebogen und Antworten, wenn Fragen. Wenn aber der Dienstweg in doppelter Ausführung eingehalten wird, hochachtungsvoll. Bleibt uns noch ein Gedanke für die sechste Stimmart und Sie merken, ich komme langsam zum Schluss, die individuelle Stimme, die innere Stimme. Die innere Stimme könnte ja so etwas sein wie das Gewissen, die eigene Motivation, das Einbringen von Werten und Normen. Es könnte sein die eigene Ermutigung. Es könnte sein die Ermunterung, sich einzubringen, mitzureden, sich einzumischen. Aber ich muss ja nun am Schluss meiner Rede irgendwie den Bogen schlagen zum Anfang. Zur Textsorte Abschiedsvorlesung, zum Thema Abschied. Und mein Abschied heißt ja nun, aus dem aktiven universitären Leben hineingehen in die Pensionierung. Das heißt, hineingehen in die Selbstbestimmtheit. Das heißt aber auch, hineingehen in einem Leben, dem man selbst eine Struktur geben muss. Natürlich habe ich mich im Vorfeld mit vielen Menschen unterhalten, wie sie sich diesen Übergang organisiert haben. Aber wie sie mich so kennen, ich habe auch bei Dichterinnen und Dichtern nachgelesen, wie und ob sie so eine Pensionistenstimme beschreiben. Und tatsächlich, bei Christian Morgenstern bin ich fündig geworden. Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst. Soll ich aus meinem Hause raus? Soll ich aus
aus meinem Hause nicht raus. Ein Schritt raus. Lieber nicht raus. Hause nicht raus. Hause raus. Hause nicht raus. Hause raus. Hause raus.
Die Hausschnecke verfängt sich in ihren eigenen Gedanken. Oder vielmehr, diese gehen mit ihr dermaßen durch, dass sie die weitere Frage und Entscheidung verschieben muss. Aber mit einer derartig defensiven Haltung möchte ich mich doch lieber nicht ins Pensionsalter verabschieden. Da halte ich mich doch lieber noch einmal an Bertolt Brecht, der etwas abgewandelt in seinem Gedicht Wahrnehmung schrieb. Die Mühen der Gebirge liegen hinter mir. Vor mir liegen die Mühen der Ebene. Vielen Dank.